Hallo Philipp.
Guten Morgen, Antonia.
Na, wie ist es?
Ich grüße dich.
Nee, hören so.
Das ist ganz gut, ich bin heute ein bisschen moody, muss ich sagen. Also,
ja?
Ich weiß nicht, ja, irgendwie, weiß nicht, was los ist. Manchmal hat man das ja so. Aber dann habe ich an dich gedacht und an die Vögels und dann dachte ich mir, jo, es wird ein guter Tag. Mal gucken.
Dann dachtest du, ain't no also, hard
nine. Genau. Genau. Weißt du, vielleicht liegt es auch daran, dass es, ist mir gerade aufgefallen, ich war heute noch nicht draußen. Es ist ja noch halbwegs früh am Tag. Normalerweise gehe ich ja immer sofort raus und dann bin ich ja umgeben.
Das ist es.
Und jetzt, ich glaube, es ist der erste Tag seit 1998 ungefähr, wo ich das nicht mache und deswegen bin ich moody.
Ja.
Da hätte ich erst einmal rausgehen sollen.
Ja, absolut. Aber du, glaube ich wirklich.
Aber, ja, okay, tschö.
Tschö.
Wir könnten, mir ist letztens auch eingefallen, könnte man nicht auch mal den Podcast draußen aufnehmen? Also jetzt ist natürlich irgendwie ein bisschen spät im Jahr, aber wenn es so im März oder so, wenn es so überall so zwitschert, oder geht das gar nicht?
Ne, klar geht das. Kommt natürlich drauf an, wo wir uns befinden, ne?
Ja, also an der A1.
An der Aachener Straße.
Auf so einer Raststätte.
Hier in Köln auf der Aachener Straße.
Ja, genau. Hilfste Amsel!
Ja. Habt ihr sie gehört? Nein, hallo? Philipp? Die ganze Zeit. Nein, das geht natürlich schon. Und ich habe jetzt, wo du es sagst, eine Idee, die ich jetzt mit allen teilen werde. Wahrscheinlich wird sie mir gestohlen, die Idee jetzt. Aber ich sage sie trotzdem. Hier in Köln bin ich letztens rumgefahren. Und oh Wunder, es gibt hier so ein paar Wiesen, die mit Wildblumen besät wurden und wo die Stadt dann auch so Schilder aufstellt, weil sie ganz stolz ist, dass genau 1 Zentimeter mal eine Wildblume steht. Aber ich möchte gar nicht dissen, ich finde es ja super geil. Und unter anderem auch an der Uni, in der Nähe der Uni, gibt es einen Streifen, der sozusagen wild renaturiert oder also auf jeden Fall mit Wildblumen, heimischen Wildblumen besät ist. Und was ich super interessant fand, ich fahre da lang, man hört dann den Straßenlärm und vielleicht hier und da mal ein Vögelchen und auf einmal diese Geräuschkulisse, wenn man an diesem Stück vorbeifährt.
An dem Zentimeter.
An diesem Zentimeter. In dem Fall sind es ungefähr 10 Zentimeter. Was ja schon viel ist für Köln. Aber das war so schön, die Grillen zu hören und diese Geräusche. Es ist wie so eine Sommerwiese. Auf
Krass,
einmal
oder?
Ein völlig anderer Sound. Und das macht so, so glücklich. Und da merkt man auch dran, was nicht nur die Augen, sondern vor allen Dingen auch die Ohren ausmachen. Also wenn man so Geräusche hört, die einen direkt irgendwo hintragen zu so einem anderen, zu so einem anderen Moment. Und das war ganz, ganz schön. Das kann ich jedem nur empfehlen, der jetzt in diesem Sommer nicht in Urlaub fahren kann, sondern arbeitet, hier in Köln auf jeden Fall, vielleicht mal da an die Uniwiesen, das ist da bei der Dürener, glaube ich. Ist das da Dürener? Ich glaube schon, ich kann es nochmal posten. Am besten morgens da mal hinzufahren, das ist wirklich ganz, ganz schön, das zu hören.
Schön.
Und zu sehen, das ist natürlich auch wunderschön.
Ja, und ich finde daran immer so schön, das zeigt auch, dass so wirklich wenig Arbeit, also wenige Arbeitsschritte irgendwie zu sowas führen können. Weil die haben ja jetzt nicht da jahrzehntelang irgendwie mit einem groß angelegten Plan irgendwas renaturiert. So.
Und nein, das ist gar nicht.
Das finde ich immer so.
Sie lassen so es ja eher, ne? Es ist ja eher weniger Arbeit.
Ja, es ist ja oft einfach so ein Lassen.
Ja.
Und das ist ja genau das, was wir auch immer wieder sagen. Und jetzt gerade bei mir im Garten blüht es auch, die Disteln blühen und so. Und das ist so schön einfach. Alle, die bei mir in den Garten kommen, sagen, wie krass. Und ich denke immer nur so, es ist eigentlich gar nicht so krass.
Mhm.
Also ich habe, weil es gibt so ein paar Inseln und Sachen, Ecken, wo man so, ich habe da ein bisschen nachgeholfen, so ein paar heimische Stauden gepflanzt und so. Wilde Möhre ist dieses Jahr total krass. Letztes Jahr kam das gar nicht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist so, die wird fast so hoch wie ich. Teilweise hat so ein bisschen, hat so weiße Blüten, so ganz feine weiße Blüten.
Mach doch mal ein Foto und schick mir das oder bei Instagram rein. Das würde ich gerne mal sehen.
Habe ich, glaube ich, schon mal gepostet. Aber,
okay.
Und das sieht so ein bisschen aus wie Schafgarbe, das kennt man vielleicht eher, aber ist auch egal, es ist so ganz weiß. Und die ist hoch, hat so einen langen Stängel und das, die heißt Wilde Möhre und die ist alles voller Insekten. Und das ist, ja, die hat sich da halt so ausgesät und ich habe sie gelassen und jetzt im zweiten Jahr ist sie doppelt so groß und es ist einfach total geil. Und es ist so schön zu sehen, wie es da brummt und summt und am Ende kommt dann durch die ganzen Insekten. Das ist ja so eine ganz einfache Formel, aber man muss sie einfach nochmal sagen. Es geht nicht nur um die Insekten auf diesen Flächen, sondern eben da, wo die Insekten sind und auch langfristig eine Population aufbauen können, da ist es auch gut für alle unsere Vögel. So.
Ja, natürlich. Und
das, was wir immer irgendwie füttern und Knödelchen aufhängen und dies, das ist alles gut und schön, aber das ist ja am Ende nur ein Ersatz für das, genau. Was eigentlich da sein sollte. Und das finde ich so schön, was du erzählst, gerade aus Köln, dass es, also, dass es dort auf so kleiner Fläche funktioniert. Und ich habe dasselbe hier gehabt. Ich bin zwischen so Maisäckern spazieren gegangen und das ist ja immer wieder, meine Güte, dieser Mais steht gerade auch 2,5 Meter hoch und das ist ja die reinste Monokultur. Es gibt hier zum Glück auch Gerste und andere Sorten, die angepflanzt werden. Dadurch haben wir hier ja auch noch 3 Goldammern und so weiter. Aber Mais gibt es eben auch viel und dann gehe ich so um die Ecke und dann kommt da ja so ein Blühstreifen, der ist so auch angelegt und der wird ja auch teilweise subventioniert.
Auch 1 Zentimeter.
Ja, nee, schon mehr.
Super.
Und da war vor allem, waren da nur heimische Pflanzen angesät, weil vor 2, 3, 4 Jahren, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, tut mir leid, Leute, egal, vor 2, 3 Jahren waren so Blühstreifen, gab es die, das ging so los und da waren die aber alle mit irgendwelchen verrückten Blumen, also ganz viel, so Phacelia und so, das ist diese lilafarbene, die kommt aus Nordamerika, glaube ich, da können so Honigbienen finden, da was zu fressen, das ist auch ganz nett. Aber es ist eben eigentlich falsch, weil die heimischen Wildbienenarten, von denen wir über 500 haben, sind sehr spezialisiert auf unsere Pflanzen. Mhm. Und da habe ich mich so gefreut, dass da wirklich auch so wilde Möhre und hier Natternkopf und diese ganzen heimischen Wildpflanzen, Wegwarte, da war alles voll. Und ich gehe durch diesen Maisacker und es ist still, es ist ja Sommer. Mhm. Und auf einmal biege ich um die Ecke und es ist ein Gezwitscher und Gesumme und Gebrumme. Und das war jetzt auch nicht irgendwie ein Riesenacker, das ist so ein Blühstreifen gewesen. Ne? Und auf einmal hast du da alles voll mit Vögeln und mit Insekten. Genau.
Ja, und es ist auf der einen Seite natürlich klar, ist auch super schön, wie du sagst und so. Das Gleiche gilt ja auch für irgendwelche Häuser in Berlin, wenn man eine Straße entlang geht, alles ist ruhig und auf einmal hörst du so eine Kulisse, die immer lauter wird und dann gehst du an so einem alten Haus vorbei oder Efeu bewachsenes Haus und auf einmal hörst du dann diese Kolonie von Spatzen und läufst weiter und das ist also schon alleine vom Ton her so schön auf der einen Seite und für uns natürlich wie immer dann leider auch irgendwie so, dass man so denkt, ach mal, guck mal, sie stürzen sich ja auch auf diese Möglichkeiten. Genau. Ne? Das tut einen dann auch. Aber also ich will, wir wollen ja positiv sein, auch weil du nicht so ganz jodrup bist. Und deswegen möchte ich sagen, auch ein kleiner Balkon und der 1 Zentimeter Streifen hier in Köln, der kann was bewirken. Und das ist ja schon mal ein Anfang.
Ja, und da muss ich eine Sache kurz noch erzählen. Ich bin auch schon wieder besser drauf. So. Gut. Aber Stichwort Balkon. Meine Freundin Andrea, Grüße gehen raus, die mich immer fragt, was sie auf ihrem Balkon machen soll. Also immer so, damit die Bienen und die Vögel und so weiter, damit es denen da gut geht. Das finde ich immer ganz toll. Und die hat nämlich jetzt letztes Jahr auch so eine heimische Wildblumenwiese am Balkon in die Kästen gesät. Und es ist so witzig und schön. Du kommst auf diesen Balkon und dann stehen da nochmal so 2 Meter hoch diese Wiese, aber halt nur so 3 Zentimeter tief quasi, ne? Weil in den Balkonkästen. Und es ist alles voll mit Insekten. Und es kamen auch schon Vögelchen. Jetzt kommen natürlich langsam die Stieglitze, von denen es in Berlin-Kreuzberg ja auch viele gibt. Die gucken, ob da schon irgendwie was zu holen ist und so. Und das ist so schön. Also Leute, geht auch am Balkon.
Absolut. Und ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht gerade. Ich war jetzt auch wieder seit unserem letzten Treffen nicht mehr da. Hier in Köln auf jeden Fall, da eben das Wetter sehr nass auch ist. Also wir haben ja nicht wirklich einen richtigen Sommer hier, also keinen Hochsommer in dem Sinne, sondern es regnet viel. Ist es auch wirklich noch wie, also wenn man irgendwie in den Park geht, sieht es aus wie im Mai. Das haben wir auch schon mal gesagt, aber es ist auch immer noch so. Jetzt haben wir Ende Juli, Anfang August. Das finde ich schon krass. Und deshalb kann man auf dem Balkon, um nochmal hier die Flanke zu schlagen, oder kann man da auch noch...
Die Flanke zu schlagen. Sagt man das so?
Nein.
Nee, nein, oder?
Ich glaube nicht.
Um nochmal
im
Glashaus zu sitzen? Ja.
nein, das sagt man nicht. Und das Ding ist, ich habe auch, als ich jung war, immer einfach mir so Sprichwörter ausgedacht. Ja, so ich habe auch, ich hab auch Gott sei Dank gesagt. Weißt du, so oder so. Und ich weiß noch, dass irgendwann, als ich 28 war, irgendjemand zu mir meinte, Antonia, du weißt schon, dass das Gott sei Dank heißt, ne? Auch immer ein...
Ja, okay, also jetzt schlag die Flanke noch mal kurz.
Ich schlag jetzt die Flanke und sage, deshalb kann man auf dem Balkon auch wirklich schön das Grün noch genießen und vielleicht sogar auch noch anpflanzen richtig und sich da betätigen. Das wollte ich nur sagen.
Es gibt nämlich auch mehrjährige Pflanzen, die im ersten Jahr, die könnte man jetzt noch pflanzen, dann sind die noch so klein und im nächsten Jahr bilden die Blüte aus. Die also Flanke da gibt es viele schöne Möglichkeiten. Was hast du gesagt?
Nichts, ich musste nochmal lachen über mein Sprichwort. So, jetzt wollen wir bei den Morgenreport rüber hier, weil du heute schon ganz viel gesehen hast, Philipp. Los.
Nee, ich muss ja nicht mal rausgehen, um was zu sehen. Das ist ja das Schöne bei mir hier auf dem Land. Also da habe ich zwei Vogelarten heute gesehen, die du mit Sicherheit heute und auch länger und vor allem auf deinem Balkon noch nicht gesehen hast. Also, ich fange an. Das eine sind die Mehlschwalben. Ende der Geschichte, habe ich genug drüber erzählt. Freue ich mich aber natürlich, weil die einfach wirklich so vor den Fenstern so her sirren und schwirren.
Ja,
das ist einfach immer wieder schön. So, und das Schöne ist, die bleiben auch noch ein bisschen da. Die Störche zum Beispiel, die fliegen ja Mitte August schon weg. Ne? Die haben ja zwei Junge bei uns. Und das ist auch schön, ich freue mich drauf. Die machen auch schon so Ausflüge. Neulich kamen sie mir so zu Fuß entgegen. Ist aber auch so witzig.
Nein.
Ja, klar, die sind dann so...
Mit den Kleinen oder was?
Nee, nur die beiden Kleinen. Die gehen dann so langsam so spazieren. Nein. Ja, wie so zwei. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist echt witzig. Also ich war nicht nah dran, aber man sieht dann so in der Ferne, die sind so einen Weg entlang gelaufen. Also die üben jetzt fleißig, in einem Monat sind die wieder weg. Aber von den Störchen wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte eine Vogelart hier mal ansprechen, die ich öfter hier sehe und ganz froh und stolz bin. Das ist nämlich der Bluthänfling. Mhm. Und der Bluthänfling, den würde ich gerne auch mal in unsere Dose werfen.
Ja.
Der ist nämlich, tatsächlich steht er auch sogar in Brandenburg auf der roten Liste. Im Westen, glaube ich, sowieso. Und das ist auch jemand, der sich sehr viel von diesen Sämereien ernährt und so weiter. Und Bluthänflinge sind ja so Finkenvögel, die haben so ein Schnäbelchen wie so ein Zeisig, die sind ein bisschen kleiner, ich würde die sagen so ein bisschen stieglitzförmig. Und das Männchen hat ja so eine knallrosa Brust, also fast rot.
Ja.
Und das Weibchen ist schlichter. Und was bei denen aber das Süßeste ist, die sind immer zu zweit unterwegs. Immer. Das ist so niedlich, die beiden. Und wenn die fliegen, bei jedem Flügelschlag machen die so ein Düdelüt.
Ja, eigentlich ein bisschen Stieglitz-mäßig.
Ja, genau, das erinnert einen schon daran. Ja. Aber Stieglitze sind ja auch öfter in Gruppen unterwegs und die sind eben immer zu zweit und das ist so süß. Und nebenan, weil's im Efeu bei den Nachbarn, haben ihr Nest bei den Nachbarn im Efeu und dann sitzt immer das Männchen oder saß, als sie brüteten, saß im Baum davor, so 2 Meter entfernt. Und hat den ganzen Tag gesungen, während das Weibchen auf den Eiern saß. So.
Ach Gott.
Und das finde ich auch einfach nur schön.
So, haben die denn die Kleinen durchbekommen?
Ich habe die nicht gesehen, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich wieder nur 2 gesehen, aber das heißt ja nichts. Wenn die da im Mai oder so gebrütet haben, dann sind die Kleinen vielleicht sonst wo. Oder der Sperber hat sie geholt, ich habe keine Ahnung. Aber heute Morgen waren wirklich 2 Ausgewachsene, also ein Pärchen, waren wieder hier und die sitzen oft morgens so auf dem Rasen und suchen sich so kleine Sämereien.
Wie schön, die habe ich wirklich noch nie gesehen.
Ja, es sind auch keine Stadtvögel. Aber würde ich gerne mal besprechen, weil Hänfling ist ja auch so, kann man viel drüber erzählen, glaube ich, ne? Also auch Hanf.
Genau, kommt das auch wirklich davon? Vom Hanf?
Bitte? Ja, klar. Ja, okay. Ja, und Hanf war macht ja früher, hat man ja... auch Kleidung draus gemacht über lange, lange Zeit in Deutschland. aus Hanf und deswegen wurde auch viel Hanf angepflanzt und ja, daher kommt der Hänfling. Und wir wissen ja, dass jetzt nicht mehr so viel Kleidung aus Hanf gemacht wird. Und deswegen hat es der Hänfling auch nicht ganz so leicht. Also der frisst auch andere Sachen, aber ich finde Hänfling einfach ein süßes Wort und würde super da gerne mal drüber sprechen.
Machen wir, aber können wir ja reinlegen. Und ja, übrigens fütter ich auch hier Hanf auf meinem Balkon.
Ach, guck.
Stieglitze lieben das.
Ja, genau, das passt total gut.
Ja, ja.
So, und was hast du heute schon gesehen?
Ich habe heute in der Tat als allererstes eine Blaumeise gesehen.
Nein.
Und eine Kohlmeise. Die waren an meinem... ich habe leider kein Futter mehr. Ich warte auf Nachschub. Ich hatte bestellt, aber es kommt irgendwie nicht. Und dann habe ich so Meisenknödel, die ich noch hatte, zerdrückt und in so eine Vorrichtung gepresst, die eigentlich für Fett ist. Und da saßen die beiden. Ich hatte ja schon, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich sehr, sehr viele Meisen hier habe. Vor allen Dingen Blaumeisen mit ihrem Nachwuchs oder Nachwuchs, also auf jeden Fall Jungvögel. Ob das der Nachwuchs der Eltern ist, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Die sind ja sehr ortstreu. Auch Kohlmeisen ganz viele. Und da wären wir jetzt auch bei unserem heutigen Vögel, aber ich mache einfach direkt weiter. Diese kleinen Blaumeisen, Jungvögel, also ich habe wirklich hier Momente, wo ich ausraste, weil die so süß sind. Sie sind einfach so klein und süß, dass ich denke, wie kann man so aussehen? Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ich habe das ja viel, ich hatte das auch bei meiner Tochter, als die ein Baby war, dachte ich auch, wie geht das? Aber diese Momente, wo man sich fragt, es ist einfach zu perfekt. Es ist so perfekt gemacht und dann hat es geregnet und dann siehst du diese kleinen Hauben, die so nach oben stehen. Und die, also es ist, ich bin immer wieder verzückt von den Blaumeisen. Und ich gehe wirklich jetzt über in diesen Vogel.
Ja, das ist doch ja auch gut.
So ein süßer, hübscher, frecher, kleiner Vogel, den ich sehr, 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 sehr in meinem Herzen habe. Also genau, und das war das Erste, was ich heute gesehen habe, in der Tat.
Wie passend.
Super
und
wie passend.
Schön. Ja, super. Und es ist sowieso schön, dass wir die Blaumeise besprechen, weil es ist eben, wie du schon gesagt hast, es ist einfach ein positiv besetzter, kleiner, feiner Vogel, der irgendwie ja auch super häufig ist, kann man ja so sagen.
Ja.
Und da, deswegen läuft der so mit irgendwie. Es ist einer von diesen Vögeln, die man, glaube ich, als Kind und jeder, auch Menschen, die überhaupt keinen Bezug haben, das ist so ein Vogel, der ist einfach da, so. Und umso schöner ist es, wenn man sich den mal jetzt ein bisschen annimmt und nochmal auch darauf hinweist, was der eigentlich auch für krasse Farben hat, finde ich.
Ja.
Also ich finde das so irre. Diese Kleinen sind ja noch so ein bisschen blasser, aber für unsere heimische Vogelwelt große Teile dieses Vogels sind ja einfach blau. Der Schwanz, die Flügel, diese Kappe. Und wenn man so im Frühjahr, wenn das Prachtkleid so ausgefärbt ist, dann ist es auch in einem bestimmten Licht, ist es auch wirklich knallblau. Es gibt so Phasen im Jahr, auch im Winter, da ist es eher so, ne, da geht das eher so in so ein grünlich über, oder? Wie würdest du das, also gibt, ne,
die sind ja, die haben auch ausgeprägt. Ja, hinten am Rücken hat man auch ein paar Federn, die fast grünlich wirken.
Ja.
Also das ist ein faszinierender Vogel, wirklich, also vom Aussehen und auch vom Charakter her. Das sind ja sehr starke, mutige Vögel, finde ich auf jeden Fall. Und auch aggro.
Ja.
Also dieses Gelb vorne, die haben ja vorne...
Der Bauch, ja.
Ja, genau. Der Bauch ist ja ganz gelb und jetzt reden wir mal von der Zeit, wo sie wirklich die Farben ausgeprägt sind. Oben die Kappe, dieses Blau und dann haben sie eben diese Linien, die über die Augen ziehen, die so zurückgehen, wie so eine kleine Maske.
Die sich ja genau, das Gesicht ist ja so weiß.
Ja.
Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir haben über die Kohlmeise gesprochen vor eine Million Jahren, als wir anfingen mit dem Podcast. Und da haben wir ja irgendwie so ein bisschen mussten wir so lachen, weil wir die so gedisst haben aus Versehen.
Ja. Ja.
Und es ist wirklich, es liegt, glaube ich, daran, dass die Blaumeise hat ein komplett weißes Gesicht und dieser Zügel geht so mittig übers Auge, aber darüber bis zur blauen Kappe ist wieder weiß. Das heißt, es sieht so aus, als hätte die so eine hohe Stirn, so wie ich. Also und die Kohlmeise hat nämlich das weiße Gesicht, aber dann kommt das Auge, das schwarze Auge liegt bereits in der schwarzen Kappe. Da kommt also nicht, ne? Und dadurch wirkt das Gesicht halb schwarz. Und das macht die Blaumeise, let's face it, irgendwie sympathischer. Ich weiß es nicht. Also, das, ich will jetzt nicht schon wieder über die Kohlmeise dissen.
Du
das
willst schon wir nicht wieder tun. Anfangen.
Nein, nein, nein. Ich liebe die Kohlmeisen, ich liebe alle Meisen. Aber die Blaumeister hat auch durch ihre kleinere Körperform alles etwas Wunder.
Genau.
Dieses Lätzchen unterm Schnabel, genau. Ne, das ist ja auch noch so da. Die hat, dadurch wirkt die irgendwie so freundlich. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Und natürlich allgemein das, was Meisen so haben, dieses Agile, dieses sich irgendwie unter Blätter hängen und gucken, ob da noch eine kleine Laus oder Raupe versteckt ist und dann weiterfliegen.
Genau.
Und so. Das hat irgendwie natürlich auch was sehr Sympathisches. Also das zählt jetzt, das gilt jetzt für alle Meisen.
Ich finde auch, dass die Blaumeise auf jeden Fall in meinen Erinnerungen, ich ist ja auch ein Vogel, mit dem ich wahrscheinlich du auch total aufgewachsen bin.
Ja, natürlich.
Den gab es in unserem Garten, als ich klein war. Ich habe auch mehrere Anekdoten, die ich erzählen kann gleich. Aber das ist wirklich ein Vogel, der, wo ich viel mit erlebt habe. Und ich finde schon, dass Blaumeisen, weil wir gerade bei dem Unterschied zwischen Kohlmeise und Blaumeise sind, die sind auch ein bisschen frecher und die trauen sich auch mehr. Die kommen auch näher. Die, also wenn ich hier auf den Balkon gegangen bin, noch vor einem Monat und hier war alles voll, dann kommen die auch so angeflogen und rufen ganz böse und sagen, jetzt hau mal ab hier auf dem. Also es ist schon extrem süß, weil die eben so klein sind. Wenn man sich mal überlegt, die wiegen so viel wie ein 20-Cent-Stück. Das ist so, das sind einfach kleine, sehr, sehr wendige Vögel und, und dafür sind sie schon ganz schön frech und erlauben sich ganz schön viel und auch mit anderen Vögeln, wenn man das beobachtet an der Futterstelle, da sind die ganz schön mutig und rabiat, und ich wollte noch eine Sache sagen, weil die finde ich ganz wichtig und ich werde da auch gleich dem nochmal nachgehen. Du weißt schon, Philipp, dass die Blaumeise unser allererster Vogel war, ne?
Oh, hab ich ganz vergessen.
Ja. Wir haben die Blaumeise schon mal besprochen. Und zwar war das die allererste Podcast-Folge,
wo veröffentlicht.
Nie veröffentlicht, wo wir technische Probleme hatten. Wir hatten das noch nicht ganz raus, wie wir das machen. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass ich die irgendwo habe. Und ich werde die mal rauskramen. Deshalb, die Blaumeise wurde besprochen, nur sehr kurz, weil wir ein Problem hatten dann. Aber ich weiß, wir waren ganz aufgeregt und ich finde das natürlich ganz genial, wenn wir das auch nochmal, auf jeden Fall ein Part davon nochmal veröffentlichen
Ein Outtake.
Ja.
Machen wir dann zum Geburtstag, zum Zweijährigen oder so. Gucken wir uns mal an, was wir da so
haben. Das hat mich gerührt, als ich da daran gedacht habe, weil ich dachte, das eigentlich ist das auch ein Vogel, der das verdient hat. Weil, wie gesagt, wie du schon meintest, der hat uns, egal wo man in Deutschland wohnt, der hat uns wahrscheinlich alle irgendwo, ist der uns über den Weg geflogen oder saß irgendwo oder ist in einem Garten oder wie auch immer. Der ist schon sehr präsent.
Ne? Ja, und das hat eben auch damit zu tun, das ist eben auch also an alle, die uns zuhören, die Kinder haben zum Beispiel, ihr macht das wahrscheinlich aber die Blaumeise ist eben ein Vogel, der sowohl am Futterhaus gut sich beobachten lässt, als auch eben in der im Nistkasten. Das heißt, wenn der einen passenden Nistkasten hinhängt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Blaumeise einzieht im Frühjahr und da ihre Jungen großzieht, größer, als wenn man darauf wartet, dass endlich ein, ich sag mal, Trauerschnäpper oder sogar ein Feldsperling irgendwie in dem Nistkasten einzieht. Also das sind ja alles, oder ein Gartenrotschwanz, das sind ja Vögel, die auch grundsätzlich offen sind gegenüber Nistkästen. Aber bei Blaumeisen hat man eben eine ganz große Chance. Und wenn man dann Kinder hat, ich erinnere mich an meine Kindheit, an meinen Vater, an meinen Opa. Wir hatten sehr viele Nistkästen gebaut. Und das ist einfach toll, weil du kannst über Wochen beobachten, was da abgeht. Erst gucken die, ab Ende Januar geht es ja schon los. Dann gucken die und sind aufgeregt, gucken rein. Irgendwann trauen sie sich da auch reinzugehen. Dann hacken sie am Loch rum, um irgendwie da ein bisschen noch was dran zu verändern. Und das geht dann wirklich über Wochen, dass dann irgendwann im März, wenn das Wetter passt, wird dann das Nest gebaut und das kann man einfach super schön beobachten. Und
voll.
Das Ausfliegen der Jungen am Ende und die dann ja auch noch Tage und Wochen lang irgendwie lauthals im Garten rumschwirren und noch gefüttert werden, das ist einfach ein guter Vogel, der einen gut begleiten kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja auch wirklich sehr laute Vögel. Also man hört die ja auch sehr. Ich denke, den Ruf, ich werde den jetzt mal anspielen und auch den Gesang, den kennen fast alle. Aber auch dieser Bettelruf von den Jungvögeln, der war ja hier die letzten Monate, also ich bin aufgewacht damit, da hörte man das schon.
Ja.
Das ist, kennt man, glaube ich. Ich mache jetzt mal den Gesang an, oder?
Ja, bitte.
Mhm. Ach, mein
Mama.
Ach Gott.
Läuft das nicht?
Ich glaube, kennt jeder.
Im Hintergrund ist auch eine Kohlmeise, ne?
Ja. So, das ist der Gesang. Gesang. Weil es kommt einem nicht variantenreich vor, aber je mehr man den Gesang sich anhört und kennt, deshalb so mehr merkt man, da sind schon Variationen drin.
So auf jeden Fall. Es ist so Frühling, was du gerade machst.
Ja.
Total. Für mich ist das so Frühling, weil das ist auch ein Vogel, der im Sommer nicht mehr singt. Ne?
Also ja.
Das ist wirklich ein typischer.
Guck mal, jetzt kommen die Variationen. Ach Gott. Nein, ich muss auch immer, ich habe immer ein Lächeln im Gesicht, weil ich mir den, weil ich genau weiß, wie der aussieht, wie er da sitzt, so dick und klar. Irgendwo. Nein. So, jetzt kommt mal der Ruf.
Ja.
Das ist, dann regen sie sich auch so ein bisschen auf und das machen die oft an den Futterstellen, dieses Geräusch.
Ja, genau.
Jetzt wieder der Ruf. So, und weil wir jetzt dabei sind, mache ich auch diesen Bettelruf einmal, dass man den gehört hat,
mach
oder?
Doch mal. Ja, bitte.
Also das war hier auf meinem Balkon nonstop. So, da unterhalten die sich fast richtig. Das kann auch richtig laut werden, wenn die sich dann streiten und so. Ja. Also es ist, sag ruhig, Philipp, ja?
Nee, ich glaube, das macht diesen Vogel eben auch so menschlich, dass es verschiedene Töne gibt, die sie so sehr präsent von sich geben und dass man dann, ähnlich wie bei den Sittichen, ich glaube, dass man dann manchmal fast das Gefühl hat, sie unterhalten sich.
Ja.
Ich glaube, das
habe ich ja auch viel bei den Stieglitzen.
Genau, das trägt dazu bei, dass wir dem auch sehr nah sind, diesem Vogel.
Ja, ja, ja. Und eben, weil er überall ist, da kann man ja auch mal jetzt, sie sind in Gärten, sie sind im Wald, sie sind in Feuchtgebieten, also sie sind ja überall anzutreffen, in der Stadt, außerhalb.
Sie sind sogar, ich habe den Atlas deutscher Brutvogelarten, der ja wirklich wahnsinnig interessant ist, vor mir liegen und geholt, wo es ja nicht um die Bestimmung der Vögel geht, sondern wirklich um das Vorkommen, um die Dichten, wo über Jahrzehnte nicht, aber über 2005 bis 2009 ist die Erhebung gewesen, wo die ganzen Daten vom Monitoring reingeflossen sind, also 2009 ist schon etwas her, aber in dieser Fülle gibt es das in gedruckter Form für ganz Deutschland eben nur von damals und da gibt es ganz spannende Karten drin. Und da sieht man auch, und es steht auch im Text dazu, dass vor allem in Siedlungen, also Städte, Dörfer, sind die Populationsdichten der Blaumeise am höchsten. Also sie kommt tatsächlich überall vor, mehr oder weniger, nicht so im allerhöchsten Hochgebirge und nicht im allertiefsten Nadelwald. Also Laubbäume sind schon wichtig, wegen der Insekten natürlich auch. Aber man sieht ganz klar, Siedlungen sind, also Städte und Dörfer und so weiter, da sind die Dichten am höchsten. Ja.
Ah ja, okay. Und weiß man denn, wie viele es insgesamt gibt?
Ja, also ich kann dir sagen, wie gesagt, Stand 2009 sind die Schätzungen auf 4,25 Millionen Paare. Man sagt ja immer Reviere. Genau, und im Vergleich, die Kohlmeise ist tatsächlich ein bisschen häufiger. Da geht man von ungefähr 2 Millionen mehr aus.
Also ja, das 6. liegt vielleicht auch wirklich daran, also ich hatte jetzt auch gelesen, dass die Blaumeisen, also es ist irgendwie 15% Chance für einen Jungvogel zu überleben. Also die sind dann, wenn sie, sie legen ja sehr viele Eier. Ich glaube, wie viel waren das? 12 bis 17 oder so?
Ja, also na, 17 glaube ich, ist glaube ich ein bisschen viel, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich als Kind auf jeden Fall auch schon einmal ein Jahr hatte, wo irgendwie 12 Junge ausgeflogen sind.
Ja,
krass. Was krass war. Und ich habe aber auch gelesen, es gibt tatsächlich auch dieser klassische Begriff des Nesthäkchens, ist bei Meisen auch sehr ausgeprägt. Also es gibt tatsächlich oft, man findet manchmal leider auch irgendwie einen toten Jungvogel im Nistkasten, wenn man den sauber macht. Das ist so angelegt. Also es gibt wirklich, es werden viele Eier gelegt und dann wird irgendwann entschieden, der kommt nicht durch, so schlimm es auch klingt. Ja. Also so ganz, ganz, wenn die ganz klein sind noch. Ja. Aber so 10 oder so ist auf jeden Fall Standard. Also das ist, und wie du schon sagst, oder du wolltest ja gerade sagen, warum diese
Junge kriegen. Ja, das ist, die haben eben auch viele Feinde, muss man sagen. Ne? Sichere Schlafplätze brauchen sie natürlich in den Krähen, Sperber, Katzen. Also das darf man gerade so, die in den Städten leben. Die können den Tieren natürlich total, auch Fenster. Es sind ja alles Vögel, die auch nah an Gebäuden nach Futter suchen. Die knallen dann mal. Das ist mir ja einmal hier unten passiert. Die ist aber wieder weggeflogen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Problem ist. Und dann die Winter, wenn die Winter sehr hart sind, dann kann das auch für Jungvögel sehr problematisch werden. Also ich denke, die Chancen, dass sie das erste Jahr überstehen, das ist wahrscheinlich gering, würde ich sagen.
Die sind gering, aber es reicht eben immer so aus, um diesen hohen Bestand dann doch zu behalten, weil ich meine, kann man sich an einer Hand abzählen, wenn irgendwie alle 10 Jungvögel durchkämen und dann gibt es auch noch 2 Bruten oft im Jahr, dann hätte man ja in einem Jahr auf einmal irgendwie 20 Millionen Blaumeisen. So hart es klingt, diese harten Fakten, das haben wir aber auch beim Rotkehlchen damals, glaube ich, schon mal besprochen, das sind eben, kleine Singvögel sind leider eben in der Nahrungskette oder im Nahrungsnetz ganz unten.
Ne? Kommt viel zusammen, aber insgesamt hast du natürlich recht, das Gute ist, dass auf jeden Fall ein paar durchkommen und die haben dann können den Bestand sozusagen halten. Und das ist ja auch gut. Und wir können das auch unterstützen, indem wir nämlich füttern. Weil das sind wirklich Vögel, die das annehmen und die da auch direkt drauf anspringen. Deshalb Sommer und wie dann, auch Winter, haben wir ja schon mal drüber geredet.
Ist und dann, ganz klemmen klar. Sie sich, dann klemmen sie sich das Sonnenblumenkernchen zwischen ihre Füßchen und
die hämmern darauf Füßchen. Rum. Die kleinsten. Ja,
genau. Ist auch immer wieder so niedlich anzusehen, wie sie da wirklich geschickt auf diesem Kern rumhämmern.
Es ist einfach. Nee, hör auf. Ich könnte ausrasten bei Blaumeisen. Wirklich.
Ja.
Aber was ich interessant fand, 12 Jahre können die alt werden.
Echt?
Das ist für so einen kleinen Vogel ganz schön krass, finde ich.
Ja, aber das ist, glaube ich, selten. Das sind dann sehr rabiate kleine Blaumeisen, die alle anderen aus dem Weg boxen.
Ja. Also, und die haben auch die alten Blaumeisen, fand ich auch interessant, die haben dann auch mehr Erfolg bei der Brut. Weil die Männchen sind begehrt und die sind auch die besser füttern, also die dem Weibchen besser helfen. Ja. Das Weibchen sitzt ja auf dem Gelege und die sind auch die meistens, wenn sie ein hübsches Weibchen haben, weil, das fand ich echt krass, es gibt wissenschaftliche Zahlen dazu, dass die hübschen Blaumeisinnen, also mit den blauen, dass die mehr und regelmäßiger gefüttert werden als die Hässlos.
Das ist aber mega fies.
Das ist mega fies. Ich konnte es auch nicht glauben. Und das ist wiederum abhängig von diesem Blau, auf dem Kopf, ne?
Boah, das ist ja richtig Hässlo, gemein, meine ich.
Und auch andersrum. Die Weibchen, also die weiblichen Blaumeisen, suchen sich, wie das ja immer bei allen Vögeln ist, die hübschesten, also die mit der blauesten Kappe aus.
Oh Mann, Natur ist manchmal einfach hart. Also ich finde es schon auch okay, dass Menschen nicht mehr irgendwie in Bäumen sitzen und so sind. Also ich finde es okay, dass man auch als Mensch nicht so agiert wie eine Blaumeise, finde ich.
Sonst, das ist gut.
Sorry, aber...
Ich möchte nur vielleicht ganz kurz, das hat natürlich den Hintergrund, dass die Potenta oder auf jeden Fall, sie werden von den Weibchen, also die Männchen werden von den Weibchen ausgesucht, weil die Weibchen denken oder im Gefühl haben, dass diese blauen Käppen, also die mit den blauesten Käppen, auch die Brut am besten durchbringen und am potentesten sind. So.
Ja, das ist interessant.
Und auch andersrum, wie gesagt, nicht? Also ja. Das ist auch das, auch das Männchen.
Ich wollte eine Sache sagen, und zwar interessant, muy interessante ist nämlich noch, dass die Blaumeise tatsächlich so gut wie nur in Europa vorkommt. Das ist kein Weltvogel, also tatsächlich so bis Nordafrika, so ein bisschen noch, und Türkei und dann so in den Kaukasus und bis zum Ural. Und da wird sie aber mehr oder weniger abgelöst von der Lasurmeise, das kann man mal nachschlagen. Das ist so eine kleine Meise, die sieht auch so ein bisschen russischer aus, finde ich abgefahren. Das ist eine andere Art, die ist hat auch sehr viel Blau im Federkleid, ist aber insgesamt weißer. Wunderschöner Vogel, ist aber eine andere Art. Und die Kohlmeise zum Beispiel, die ist tatsächlich bis nach Japan verbreitet, China, Indien, sogar ja. bis nach Indonesien. Also die ist wirklich in Teilen des ganzen eurasischen Kontinents unterwegs. Mhm. Da gibt es auch ganz schöne Bilder so von Kohlmeisen auf Japan in den Kirschblüten und so.
Ja, habe ich
das
auch
sind gesehen. Dann, ne, das sind dann andere Unterarten, die sind so ein bisschen an manchen Stellen blasser und so weiter. Das haben Meisen eh ganz doll ausgeprägt. Es gibt auch auf den Kanaren zum Beispiel und eine Unterart und so weiter. Aber das fand ich noch interessant, dass das bei der Blaumeise wirklich so ist, dass die ein sehr europäischer Vogel ist.
Total. Und die bleibt ja auch ganzjährig an ja. einem Standort. Meistens, nicht immer. Ich habe jetzt auch gelesen, dass es Zier gibt, Kurzstreckenzier.
Ah, okay.
War ich überrascht. Wusste ich nicht, ja. aber ist wohl so, vor allen Dingen im Norden, ja. Dass Blaumeisen auch ziehen. Also die hier in Köln sind Standvögel auf jeden Fall,
ja. soweit ich weiß. Ja, aber es sind vielleicht, das hatten wir ja schon mal bei Buchfinken das Thema oder auch bei Amseln, also wo wir immer denken, die sind ganzjährig hier. Kann es gut sein, dass im Winter noch welche dazukommen. Die sehen natürlich dann genauso aus und wir denken hier, die sind das ganze Jahr über hier, aber es kann gut sein, dass da sozusagen welche aus Gebieten mit strengeren Wintern noch dazukommen. Ja. Dafür wird ja auch übrigens diese ganze Beringung und so weiter gemacht, weil mich letztens wieder jemand fragte, warum werden Vögel beringt, die Armen und so weiter.
Ja.
Das sind ja genau die Dinge, um sowas dann rauszufinden, weil du ja sonst niemals wissen würdest, ist jetzt hier die Blaumeise am Futterhäuschen das ganze Jahr über hier oder ist sie vielleicht irgendwo in einem Vorort von Helsinki zur Welt gekommen? Und das ist ja. natürlich dann interessant. Also man kann sich natürlich fragen, was bringt uns dieses Wissen? Aber es ist natürlich interessant, finde ich, dass man das rausfinden kann.
Ja, das ist ja sowieso immer bei der Wissenschaft. Ja, wir beide haben ja auch viel gedreht mit Vögeln. Ja. Und ich weiß noch, im Amazonas waren wir da mit jemandem unterwegs, so ein Ornithologe, der ist weltbekannt. Ich habe den Namen nicht mehr, ein Brasilianer auch, der mit uns da, ein Amerikaner, US-Amerikaner. Mhm. Und der hat da Vogel gefangen mit so einem Netz. Und ich weiß noch, als wir das gedreht haben, dachte ich, ey, was soll das? Weißt du? Tauben ja. Vögel in diesem Nest und dann Netz. Und dann hat er den Vogel, den er gesucht hat, genommen und dann auch getötet, ja. weil er den sozusagen untersuchen wollte und so alles für die Wissenschaft. Gibt es viele Kritiker, die sagen, das wird viel zu viel gemacht, ist vor allen Dingen mit Papageien und so, also Vögeln, die wirklich vom Aussterben bedroht sind. Aber natürlich hier und da, glaube ich, wie du schon richtig sagst, für die Wissenschaft wichtig zu wissen, welche Vögel wo leben, auch für den Schutz. Aber wieso auch bei der Jagd und bei allen anderen Dingen, die wir als Menschen machen, gibt es Leute, die das ausnutzen, und es gibt Leute, die sehr seriös der Sache sehr, mit Bedacht nachgehen,
genau.
und nur das machen, also, was nötig ist.
Ja, genau. Ich glaube, auch wenn dieser Mann, von dem du erzählst, diesen Vogel da getötet hat, das ist vielleicht gar nicht mal ein Ausnutzen. Das war bestimmt im Auftrag eines Forschungsprojekts und so
natürlich.
Weiter dann durchaus natürlich. Total sinnvoll. Ne?
Natürlich, aber ich stand nur ja. dabei.
Ja, natürlich.
Es tat mir im Herzen
voll.
Weh und ich dachte, das ist ja so schlimm.
Ja, ja, komm, ich möchte gar nicht hören.
Aber, nee, aber er hat das auch erklärt und er hat das ja. auch gesagt und er meinte, mir tut das immer noch weh, wenn ich das mache,
ja.
aber dem werfe ich da gar nichts vor. Ich möchte nur erklären.
Würde ich gerne mich mal mit einem Biologen oder einer Biologin, die das wirklich auch beruflich macht, irgendwann gerne mal drüber unterhalten, weil es interessiert mich, wie das wirklich, also dieser Grad zwischen alles muss untersucht und kartiert und jede Bewegung von jedem kleinen Vogel müssen wir wissen, wie viel davon ist wirklich, wir müssen es wissen für unsere Unterlagen oder wie viel ist davon am Ende auch für den Vogel sinnvoll, dass langfristig zum Beispiel eine Population geschützt werden kann.
Richtig.
Also finde ich
und
total
interessant. Und wer überprüft das? Wer überprüft das? Weil ich meine, das liegt ja auch an dieser Wissenschaft an sich. Da werde ich mich auch nochmal einlesen, bevor wir richtig reingehen. Aber momentan, was ich auf meinem jetzigen Stand weiß, das liegt ja auch in der Wissenschaft an sich, dass die viel publizieren und viel herausgeben, um eben weiter in ihrer Laufbahn zu kommen. Und das sind alles solche Sachen, die vielleicht können dazu beitragen, dass da auch Schindluder betrieben
und gleichzeitig wird. Würden wir wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht haben, weil wir viele Dinge auch nicht wissen würden. Ne? Das denkt man ja gar nicht. Also wirklich ganz viele Dinge wären einfach auch, glaube ich, dann nicht bekannt. Aber es ist ja immer so, wir gucken total krass aufs Individuum. Ne? Wie du gerade erzählt hast im Amazonas, oh, das war krass für dich. Wenn hier eine Schwalbe aus dem Nest fällt, raste ich aus und bin irgendwie, will die unbedingt durchbringen. Das ist es ist auch dann manchmal schwierig und dann und ein halbes Jahr später oder zwei Wochen später fliegt sie irgendwo dagegen oder so, ne? Also das ist so ein bisschen man guckt eben als Vogelfreund und Freundin, so wie wir, und guckt man eben sehr stark auf diese einzelnen Individuen und deswegen sind wir auch immer so geschockt, wenn wir dann hören, eine Schwalbe wird nur 2 Jahre alt und ich sage hier seit 10 Jahren, die Schwalben sind wieder da, nö.
Ja.
Die sind bestimmt nicht wieder da.
Ja.
Also, das dazu. Soll ich eigentlich mal, bevor wir es vergessen, auch wenn die Blaumeise sehr bekannt ist, soll ich sie mal vorlesen?
Gerade deswegen, unbedingt, finde ich.
Im Paray.
Ja.
Hier habe ich auch die gerade erwähnte Lasurmeise. Also kann ich jedem nur empfehlen, das mal bei Ecosia oder irgendeiner anderen Suchmaschine einzutippen. Die Lasurmeise ist nämlich wirklich ein sehr, sehr schöner Vogel und hat ein bisschen längeren Schwanz und ist eben so ganz blau-weiß. Und ich habe ja eben gesagt, sieht so russisch aus. Ja, das liegt daran, dass sie nur so blau-weiß ist und so ein bisschen nördlich aussieht. Mhm. Aber das nur am Rande. Da gibt es übrigens auch Mischpaare im Überschneidungsgebiet.
Ach, interessant.
Das ist ja. Mhm. Sagt mir Paris Vogelbuch gerade. Mhm. Mhm. So, die Blaumeise. Parus caeruleus. Länge 11,5 cm, von der wesentlich größeren Kohlmeise leicht an den blauen, weiß eingefassten Scheitel zu unterscheiden. Beim Jungvogel sind die weißen Kopfpartien gelblich und der Scheitel mehr grünlich-grau. Gesang silberhell, oh wie passend, Entschuldigung, aber silberhell ist richtig passend.
Ja.
Gesang silberhell mit einigen hohen, reinen Eingangslauten und anschließendem Triller. Oder ähnlich.
Ja. Ich finde Zi-Zi passt total. Ja.
Ja. Okay. Hier steht Zi-Zi, Tü-Tü-Tü-Tü.
Ja.
Rufe leise, Pzi-Zi-Di-Di-Di-Di, erregt. Erregt, Tier-R-R-R und ähnlich. Laub- und Mischwälder, Gehölze, Obstgärten, Palmen und Olivenhaine, Parks und Gärten. Im Winter gern im Schilf. Das wusste ich nicht. Interessant. So, und jetzt steht hier noch einiges zu den Unterarten. Das ist sehr interessant. Also es gibt Blaumeisen in Nordwestafrika, sind viel intensiver gefärbt, viel dunkler. Auf den Kanaren ebenso. Ganz interessant. Es gibt Blaumeisen im Iran, die sind sehr blass. Das sind aber, wie gesagt, alles Unterarten. Das ist bei Meisen häufig so, dass es diese Unterarten gibt.
Okay.
Genau.
Ja, das ist, wir haben ja auch dieses ultraviolette Licht, ne? Also das sind ja auch Vögel, die für uns unsichtbar natürlich für den Menschen, aber für die anderen Vögel eben sehr gut zu sehen. Und da ist die Blaumeise so eins der wissenschaftlich Und am meisten untersuchtesten Vögel, die eben ultraviolett scheinen, ne?
Ja.
Und da, das wäre ja mal interessant natürlich für die Vögel, die nicht so bunt sind, die werden trotzdem ultraviolett scheinen, aber vielleicht nicht so, so krass wie
vielleicht
wie
ist das Licht aber auch anders da.
Das kann auch sein, ja.
Müsste man mal herausfinden.
Ja, ja, ja. Und das so. Ist auch wieder wegen der Partnerwahl, ne? Das ist natürlich dieses Blau, das Ultraviolette scheint dann natürlich auch bei denen, die für unsere Augen blauer gefärbt sind, sozusagen.
Ja,
aber,
stimmt.
Ja. Nee, also wie gesagt, bin sehr interessiert an Meisen weltweit, das weißt du ja, wir reden ja schon seit langem darüber. Ja. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche tolle Arten und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es da auch in der Gesellschaft viel gibt. Also in der Kultur kann man da viel drüber erzählen zu Blaumeisen. Meisen natürlich noch mehr. Aber,
erzähl mal.
Ja, auch bei Blaumeisen. Ja, du, also in der Kunst vertreten natürlich total viel, besonders... ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen soll, aber die werden natürlich sehr oft mit Aquarell gemalt und sind, glaube ich, ein beliebtes. Werden oft gemalt, sagen wir es mal so. Ja, also nicht nur von bekannten Malern, sondern auch von Leuten.
Sondern auch von dir.
Auch von mir. Also von, von Laien, die üben wollen, sind die Vögelchen natürlich ein. Sehr beliebtes Motiv. Es gibt einen Künstler, den finde ich ganz cool, der ist mir, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so wurde der mir nahegelegt, der heißt Matthias Garf. Kennst du den?
Mm-mm.
Der macht so aus, ich weiß gar nicht, aus Eisen oder Metall macht er so Statuen von Vögeln. Mm-hmm. Und unter anderem hat er auch die Blaumeise gemacht. 2020, ach ja, hier steht es ja, Fass, Eimer, Holz, Hobel, Lack und Gummistiefel. Mhm. Und das poste ich nachher mal, ganz süß, der hat auch andere Vögel gemacht, aber die Blaumeise ist auf jeden Fall eins der Vögel. Die sind auch menschengroß, also es sind riesige.
Ach, krass.
Ja, ja, das fand ich ganz schön.
Mhm.
Hat auch ein Rotkehlchen gemacht, sehe ich gerade, ich habe hier den Katalog, also ganz, ganz süß. Und in der Musik, ich gehe einfach mal auf die Musik ein, weil da gibt es sowieso ganz viel nicht
über Meisen allgemein.
Über Bluttits auch, aber so heißt sie im Englischen. Ja. Tit ist ja Meise, Bluttit, also Blaumeise. Da habe ich jetzt zur Bluttit gar nicht so viel gefunden, obwohl es da auch einen Song gibt. Ich habe mich aber für einen anderen Song dann entschieden, weil ich mir überlegt habe, der muss unbedingt rein, weil da habe ich einen großen Bezug zu.
Auf jeden
Aber
Fall.
Ich, ja.
Ja, wir haben ja letztes Mal bei der Kohlmeise auch schon so ein Kinderlied, was viele auch kannten, gespielt, Kleine Meise, da war es ja schon allgemein zur Meise, deswegen bin ich jetzt gespannt, was du für ein anderes Meisenlied hast. Überhaupt würde ich gerne auch, glaube ich, so wenn es Richtung Winter geht, auch noch mal ein bisschen über die anderen Meisenarten sprechen.
Ja, Tannenmeise und so.
Ja,
ne?
Tannenmeise, die Haubenmeise, ich meine, müssen wir nicht
drüber
sprechen.
Ja, nein, die Schwanzmeise, da flippe ich
ja
aus. Ne?
Ja, das stimmt.
Das sind ja so sympathische, naja, kommen wir dann zu.
Und die gehören ja gar nicht zu den echten Meisen, ne? Aber das erzählen wir dann.
Ja, das finde ich interessant, das müssen wir echt mal machen.
Ja.
Okay, jetzt also zurück, aber bevor wir weitermachen, ich hole mal unser... Wir
Dose.
Können ja schon mal suchen, damit wir dann in unser Lied reingehen können.
Ja,
ohne.
Genau.
Ja, warte mal kurz. Ich hole das.
Ja, ich weiß gar nicht, was alles noch da drin ist. Kannst du nicht den Bluthänfling noch mit aufschreiben?
Ja, klar. Hm.
Wir müssen auch mal wieder auffüllen, glaube ich, oder?
Naja, also wie ich es gerade sehe, nicht. Aber
okay, gut. Nee, dann, ich weiß wirklich nicht, wann wir das letzte Mal aufgefüllt haben. Wir kriegen ja andauernd auch neue Wünsche, aber die gehen nicht verloren. Ich sage den Leuten immer, sie sollen das dann bitte bei Instagram unter dem Foto mit der Dose posten, weil wir kriegen oft was per Nachricht und das geht dann so ein bisschen verloren. Deswegen ist es immer gut, das nochmal unter die Dose zu posten, weil da sammeln wir sozusagen. So.
Also wir haben noch ganz schön viel hier drin.
Okay, okay. Bist du schon am Wühlen?
Nee, noch nicht. Ich bin hier noch am Aussortieren, nicht, dass wir einen Doppler drin haben. Nee, also alles gut. Machen. Jetzt können wir los. Jetzt okay. Geht's los. Sag ruhig gut, Stopp.
Dann sage ich jetzt Stopp.
Zaunkönig.
Nein.
Doch.
Das wird auch Zeit.
Ja.
Ja. Mal gucken, wie oft wir da das Wort süß sagen werden.
Oh Mann, nee. Es ist, ja, es ist ganz schlimm für alle, die das hier hören, ja. Diesen Podcast verfolgen. Ich weiß, also dieses Wort ist wahrscheinlich das, was wir am häufigsten sagen.
Können wir mal so einen Hässlon-Vogel nehmen, der nicht süß ist? Irgendwas
nee, auch den finden wir ja süß. Das ist ja das Bitte? Lustigste. Auch den ja. Fänden wir wahrscheinlich.
Ja, was. Das stimmt natürlich.
Vor allen Dingen Hässlon. Was ist das ja. denn für ein Hässlon-Vogel?
Weiß ich nicht. Gut. Ein Hässlon-Vogel.
Wer ist denn ein Hässlon-Vogel?
So ein ich ganz fand, gemein.
Ich fand die Rohrdommel hier und da schon ein bisschen Hässlon.
Nee.
Nee? Nee. Ich musste richtig ich lachen
die,
bei ein paar.
Ich finde die auch süß.
Ja, die ist mega süß. Hier und da ja. fand ich die ein bisschen
Aber hässlich. Es gibt zum Beispiel so Vögel, ich war mal auf Island, Raubmöwen. Das ist eine ganz schlimme Hässlon-Vogelfamilie. Die sind nicht nur Hässlon, sondern ich die sind nicht. Auch charakterlich richtig Hässlon. Also, weil ich habe beobachtet, wie die so ein Möwenbaby am Bein und dann gefressen, lebendig und so. Also, da vergeht ja alles.
Das sind nee, das so, mögen wir das nicht. Sind,
ja, doch, wäre aber interessant. Wo wir am Ende dann sagen, was mit der los ist. Wie sie dann, wahrscheinlich haben die so ein ganz ausgeprägtes Familiensozialverhalten und ja. dann sitzen wir wieder hier mit Tränen in den Augen ja, genau. und sagen, süß, Blut ja. am Schnabel, aber süß.
Ja, ja.
ja. Naja.
Oder Geier, also es gibt bestimmt noch ein paar Geierarten.
Aber Geier sind viel zu interessant. Die finden, ja. wir, dann wieder, die finden wir dann wieder süß.
Ja, naja. Deshalb sage ich, es gibt egal. Eigentlich wahrscheinlich keinen Vogel, den wir
nicht. Nee, deswegen ist der Zaunkönig natürlich super. Also ja. Freue ich mich drauf. Der Zaunkönig ist leider vielleicht ein ganz kleines bisschen süßer als die Blaumeise sogar noch. Ich weiß es nicht. Ah, ist schon hart. Also bei mir, ich merke richtig, wie irgendwie Zucker einschießt in meinen Körper, wenn ja. ich an den Zaunkönig denke.
Ja, es ist im direkten Vergleich, könntest du recht haben. Allerdings möchte ich jetzt noch eine Sache erzählen, die ein bisschen für die Blaumeise dann widerspricht.
Ja.
Ist nämlich, das habe ich vergessen, das möchte ich aber noch erzählen. Ich habe ein ganz schönes Erlebnis mit Blaumeisen gehabt. Und zwar hatten meine Mutter einen Nistkasten aufgehangen ja. im Garten. Das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her. Und ich saß eines Frühlingstages in diesem Garten und habe gelesen und hatte himbeerroten Pullover an und saß da und die Jungvögel waren am rumschwirren und irgendwann höre ich so ganz nah an meinem Kopf so ein Flattern, ne? Du kennst das ja, wie sich das anhört, wenn die flattern und dann saß ein kleines Blaumeißchen auf meinem Arm und guckte mich an und pickte auf meinem Pulli rum. Wahrscheinlich dachte der wirklich, das ist irgendwas zu essen oder ich habe
eine große Farbe. Himbeere.
Ich bin eine Himbeere und das war so ein unglaublich süß und die saß da bestimmt 20 Sekunden und guckte mich an, pickte wieder, guckte mich an und ich dachte, ich breche zusammen. Und das möchte ich nur erzählen, weil du sagst, süß, ja, der Zaunkönig ist, also finde ich auch, das ist man kann es gar nicht beschreiben. Ja. Aber die Blaumeise hat eben dann, kommt uns näher. Deshalb sehen wir sie das näher stimmt. und haben so mehr Bezug. Deshalb kann man da auch mehr von erzählen, glaube ich. Aber dazu dann mehr beim
Zaunkönig. Warte mal ab. Also ich habe eine Zaunkönig-Geschichte. Das ist so süß, das kann man gar nicht beschreiben. Deswegen lassen wir die nächste Folge auch ausfallen. Das hat keinen Sinn eigentlich.
ja.
Weil es Nein, so
David
süß
Zaunkönig ist.
Ist
unglaublich.
Ja. ja, das können wir, nee, das lassen wir einfach ausfallen. Haben wir keine Chance.
Oder wir singen einfach nur ein Lied und
weinen. Wir singen so ein Lied, weinen und essen dabei Zucker. Also es gibt keine Worte dafür. Naja, egal. Nur ein kleiner Teaser. Weil frisch ausgeflogene Jungvögel von Zaunkönigen haben auch noch diese drei Flausen auf dem Kopf.
Ach nein.
Und wenn die dir in irgendeiner Form, wie du das gerade erzählt hast von der Blaumeise, nahe kommen, und das ist mir passiert.
Nein.
Also ich wurde in die Notaufnahme direkt. also weil Also meine Eltern mussten mich, nein, egal. So, nee, also erzähl
ich
das.
Nee, ich muss auch, weil das war ja, meine Mutter hat doch, habe ich auch mal bei dem Rotkehlchen erzählt. Meine Mutter päppelt ja Jungvögel und ja. Die hatte ein kleines Rotkehlchen, wo ja. Ich dachte, so jetzt ist genug, jetzt muss ja. Mich hier jemand abholen. Ja, wenn ich brech zusammen. Wirklich, das die, hatte ja. Auch nämlich diese drei kleinen Flausen oben.
Diese drei Haare, ne?
Ja, diese drei Haare und war so süß, dass ich dachte, so, jetzt, ich kann nicht mehr, was passiert
tschüss. Ist
nicht mehr.
Auf Wiederhören.
Ja. So, okay.
So, also, das so viel dazu. Also macht euch bereit und jetzt aber zurück zur nicht weniger süßen, kleinen, feinen Blaumeise. Also ich ja. Möchte jetzt das Lied hören.
Ja, und, du, das wird dich überraschen, das Lied. Weil, ja. Also wie gesagt, es gibt ein, zwei Lieder.
Ist es ein, Lied von, ist es ein Lied von Inge Meise? Entschuldigung.
Das oh, ist hey. Gut. Da habe ich siehst, nur dran gedacht.
Du siehst, ich bin wieder gut drauf. Danke,
ja. Antonia.
Es ist also,
scheiße,
also,
habe ich nicht dran gedacht. Inge Meise.
Inge Meise? Inge heißt ja auch Inge Meisel.
Ja gut, okay, ist doch egal.
Egal.
Gut, deshalb habe ich nicht dran gedacht. Aber jetzt hier, Blutet, gibt es ein, zwei Lieder, ist aber, finde ich, nein, habe ich gedacht, nein. Und habe mir ein anderes Lied, was ich schon länger eigentlich auf die Gut zu Vögeln Playlist packen wollte, habe ich mir ausgesucht, ja. Mhm. Weil es eine Band ist, die mich schon lange begleitet. Das sind die White Stripes, die kennst du auch, oder?
Ja, die kenne ich, ja.
The White Stripes. Ich bin großer Fan, vor allem
ist das
von den...
Ja, Entschuldigung. Wird das jetzt ein Vogellied allgemein oder hat das also nichts mit Meisen zu tun?
Nein, das hat mit kleinen Vögeln zu tun.
Okay, aber dann hat es ja doch was mit Meisen. Ja, dann hat es ja was mit Meisen zu tun. Das wollte ich nur
ja.
Wissen.
Mhm. Ja. Und
sonst hätte ich aufgelegt.
Nee, ich habe einfach nur die White Stripes für rausgesucht. Und jetzt ja, genau. Kommt das Lied. Nein. Nein, ich wollte das Lied schon länger und habe aber darauf gewartet und ich finde, hier passt es wirklich gut.
Ja.
Es ist eben, heißt Little Bird, das Lied, und ja. Ist auf dem Album Distill. Das ist ja. Ein ganz, ganz tolles Album. Ich glaube, das zweite, was sie rausgebracht haben, das müsste 2001 gewesen sein. Also schon sehr lange her. Aber damals ist auch die Zeit, wo ich die viel gehört habe. Ich hatte damals einen Friend, einen guten, eine Affäre sozusagen, die und wir haben immer The White Stripes gehört. Und ich finde die ganz, ganz toll, auch den Sänger, ich weiß nicht, hast du die schon mal gehört? Also, oder ist das nicht dein...
Doch, ich habe das früher schon gehört. Ich wollte, ich habe das zu meiner, ich sag jetzt mal Berliner Zeit, habe ich das durchaus gehört.
Okay, super. Ich glaube, jetzt sehe ich, 2002 war das und Jack White, das ist ja der Sänger und auch der Gitarrist der Band und Meg White, das ist die Drummerin, die eben ja. So ganz einfache... sehr, kann man das sagen, sehr einfache Melodien gespielt hat oder vorgegeben hat. Dafür sind die bekannt, eben, dass das so minimalistisch ist, aber irgendwie auch total reingeht von der Melodie her und so. Und ja. Die beiden haben sich ja immer als Geschwisterpaar ausgegeben.
Und man, sind es gar nicht.
Nee, fand ich super interessant. Die haben immer gesagt, wir sind Geschwister, waren aber eigentlich verheiratet. Und Jack White hat auch den Nachnamen von Meg White angenommen. Okay. Er heißt nämlich eigentlich anders.
Das wusste ich nicht.
Ja, und ich habe es damals auch nicht genau gewusst. Es war immer so im Raum, dass die doch zusammen sind und kein Geschwisterpaar. Aber die haben eben dieses Album Distill rausgebracht 2002. Und was ein richtig geiles Album ist, finde ich, mit das Beste. Und da ist eben dieses Lied drauf, was eigentlich jetzt so vom Sound zur Blaumeise weniger gut passt, aber es irgendwie dann auch doch gut passt, weil da so ein Wumms dahinter ist und das finde ich total geil. Und übrigens habe ich früher immer gedacht, für die, die es interessiert, Jack White, dachte ich immer, wie sieht der eigentlich aus? Was ist das für ein Typ? Was hat der da an und so? Jetzt finde ich ihn ziemlich hot. Ich weiß auch nicht, warum. Also mein Männergeschmack hat sich in den Jahren auch wirklich sehr verändert. Finde ich, sollte jeder hören einmal, der diesen Podcast sich anhört.
Finde ich auch sehr wichtig.
Ja, das ist eine wichtige Anekdote.
Ja,
und,
ja, ist es.
Ja, und du kennst bestimmt das dieses bekannteste Lied von denen, ne? Wie heißt das denn? Von Elephant. I'm gonna fight him.
Ja, egal. Das kenne ich, ne? Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Weil, also ich höre ja leider Musik immer so ein bisschen, ohne dass ich zu viel über die Sachen weiß. Das nervt mich ja selber. Das bist ja eher du.
Nee, das heißt doch Seven Nation Army heißt das
ja.
Lied. Ne? Das ist ein tolles Lied, ist auch ein tolles Lied. So, aber jetzt kommt auch ein tolles Lied und das heißt eben Little Bird von The White Stripes und ich freue mich richtig, because I love him. Und so, alles gut. Philipp, ich hoffe, deine Laune ist ein bisschen besser.
Die ist viel besser jetzt.
Das ja?
Ist, das hat die kleine Blaumeise und du, ihr habt das gut hinbekommen.
Ach Mann, und ich freue mich vor allen Dingen total auf den Zaunkönig. Das wird so richtig Sweetness Overload, meine Lieben.
Ja, genau. Ja, das wird aufregend, weil wir vielleicht sollten wir so einen Notknopf, dass dann quasi der irgendwie die Malteser kommen können und uns holen können.
Nee, wirklich. Und uns also beide mit so einem Herzstillstand.
So ein Ding, um Hals, wo man im schlimmsten Fall noch aufdrücken kann, dass man dann gefunden wird.
Oh Mann. So. Ja, du musst dem Dieter Bescheid sagen, dass du den Zaunkönig machst.
Ja,
damit er Bescheid weiß, ne? Also, klar. Meine Lieber, mach es gut und bis ganz bald. Und hier kommt Little Bird von The White Stripes. Ciao.
Tschüss.
I got nothing to lose. I'll never let you go.